Ich erinnere mich an keine einzige Sekunde eines Rugbyspiels, das ich gespielt habe. Mit diesem Satz schockierte der ehemalige Rugby-Nationalspieler Sébastien Chabal am 9. April 2025 in einem Interview auf dem YouTube-Kanal Legend. Der 47-jährige Franzose hat sein Gedächtnis verloren und kann sich an keine einzige Sekunde seiner aktiven Karriere oder die Geburt seiner Tochter erinnern. Damals wurde er auf dem Platz für seine Härte sowohl gefürchtet als auch gefeiert. Heute kämpft er mit den Folgeschäden, seiner harten Spielweise und den zahlreichen Kopfstößen. Chabal ist damit aber nicht allein. Immer wieder berichten Athletinnen und Athleten auch in Österreich, nach oder sogar während ihrer Karriere, von kurzfristigen und langfristigen Folgen schwerer Kopfverletzungen und Gehirnerschütterungen.
Mein Name ist Darko Banovic, ich bin Profi-MMA-Kämpfer und bin 33 Jahre alt. Ich habe eine Gehirnerschütterung bei meinem ersten MMA-Fight gehabt. Wir haben uns zwei Runden so gebatcht und als ich gewonnen habe, ich habe TKO gewonnen, bin ich aus dem Käfig raus. Ich konnte mich nicht mal freuen, direkt aufs WC. Bin fast eine Stunde am WC gewesen, habe solche Kopfschmerzen gehabt, habe nur noch gekotzt, Kopfschmerzen. Ich kann mich erinnern, wenn ich den Kopf unten hatte, war es angenehm, also von den Schmerzen her, wenn ich ihn hochgegeben habe, war es so schlimm, dass ich ihn wieder runtergehen musste. Das war echt eine schockierende Erfahrung, aber nach einer Stunde ging es dann wieder. Ja. Und da kenne ich halt noch jemanden, der den Kampf mit K.O. verloren hat und der ist dann in der Garderobe, dann nach 20 Minuten ist er zu sich gekommen und irgendwann fragt er halt seinen Trainer, ja, na was ist jetzt, wann bin ich dran? Also der hat das komplett vergessen gehabt, dass er K.O. gegangen ist, ja, also ein Filmriss komplett. Im Nachhinein kann man immer drüber lachen. Also da erzählt man, im Moment ist es vielleicht schlimm, aber danach ist es, ja, was der damals, das. Und bei mir war es so, bei dir war es so, boah, bei mir war es ärger, bla bla.
Hallo, mein Name ist Clara Korn. Ich bin 20 Jahre alt, bin Boxerin und fahre in meiner Freizeit gerne viel Ski. Und wo der Unfall passiert ist mit der Gehirnerschütterung, war tatsächlich beim Skifahren. Und zwar bin ich gegen eine Metallwerbung dagegen gefahren und zuerst habe ich nicht ganz gecheckt, dass ich eine Gehirnerschütterung hatte, aber wo ich dann gefragt worden bin, mit wem ich dort bin, habe ich irgendwie alles falsch beantwortet und in dem Moment habe ich aber dann auch gecheckt, dass ich es falsch beantwortet habe. Es waren schon leichte Fragen, also es war mit wem wir hier sind, wie wir hergekommen sind. Und dann bin ich ein bisschen panisch geworden, weil ich gemerkt habe, auch die weiteren Fragen, dass ich die alle falsch beantworte. Das ist recht schnell, aber dann wieder weggegangen, zum Glück. Und ich konnte mich dann schon an Dinge erinnern, aber in dem Moment war ich richtig gestresst und auch urunsicher, weil man einfach nicht weiß, was abgeht so und warum kann man sich auf einmal nicht mehr an Dinge erinnern. Genau, das ist eine sehr ungute Situation. Ja.
Das war damals das Thema mit der Gehirnerschütterung, war damals nicht so groß. Ich habe drei schwere Gehirnerschütterungen gehabt, ich habe einen Check gekriegt und zuvor zum Spielen angefangen. Nach der letzten Gehirnerschütterung, die habe ich am meisten gespielt und am längsten. Bin sehr hart vorher eingestiegen, aber du willst halt, es waren Playoffs und ja, du willst halt der Mannschaft helfen und lange Sicht gesehen, vielleicht nicht die vernünftigste Entscheidung, aber in dem Moment, weil ich weiß nicht, wenn wahrscheinlich ein 98 oder 99% der Spieler so eine Entscheidung treffen, denke ich, habe ich eigentlich gedacht, nein, es ist ja nicht so schlimm. Weil ich habe mich an das Spiel nicht mehr erinnern können. Ich weiß schon, dass man gespielt hat, aber ich habe nicht im Spiel stand, nicht mehr gewusst, gar nichts. Und dann sind sie mit mir ins Krankenhaus, aber drin bleiben müssen zur Beobachtung hin und her, nächsten Tag nach Hause. Und dann habe ich gedacht, boah, ich fühle mich gut, das ist ja gar nichts. Dann bin ich den Tag drauf aufs Eis gegangen und habe eine ganz leichte Übung nur. Dann habe ich mit den Augen die Scheiben nicht anvisieren können. Und das ist nicht gegangen, dass du die Scheiben anvisierst und den Schläger dorthin tust. Und gesagt, ich persönlich glaube, dass das von der Gehirnerschütterung ist. Aber das bin ich erst ein Jahr oder eineinhalb Jahre später draufgekommen. Aber dann ist die Frage halt, gesagt, ob es das wert ist, weil bei der nächsten könnte es sein, dass irgendwas passiert. Gell? Mit Anfang 20 ist das wurscht, aber ab 30 nachher natürlich merkst du, dass da einfach die Sachen mehr wehtun. Das kommt ja auch noch dazu.
Geschichten wie diese des ehemaligen Eishockey-Profis und VSV-Spielers Andreas Wiedergut oder der beiden Kampfsportler Darko Banovic und Clara Korn gibt es viele. Oft werden sie wie lustige Anekdoten in einer geselligen Runde erzählt. Doch die Auswirkungen von Hirnverletzungen sind oftmals gravierend, wie zwei Experten gleich berichten werden. Zuerst sprechen wir mit Herrn Dr. Marc Sohm, Arzt für Allgemeinmedizin und Sportmedizin am Olympiazentrum Vorarlberg. Wenn er Geschichten wie jene des Franzosen Sébastien Chabal oder die der Österreicher Andreas Wiedergut, Clara Korn oder Darko Banovic hört, denkt er vor allem an eins.
Ich denke an die sportassoziierte Gehirnerschütterung, die leider sehr häufig vorkommt. Wir beobachten bei uns im Olympiazentrum seit gut 10 Jahren sportassoziierte Gehirnerschütterung aus verschiedensten Sportarten, sowohl Wintersport als auch Sommersport. Also wir beobachten Concussions auf Englisch im Skialpin, Snowboardcross, rhythmische Sportgymnastik, Kunstturnen, Judo, Ringen, Karate, Reiten, Eishockey, Fußball, Handball, Langlaufen, Biathlon, um nur einige zu nennen. Und denke ich, da gibt es mittlerweile sehr viele Möglichkeiten, um sich um die Athleten zu kümmern. Aber ich denke, das Wichtigste ist vor allem, einmal hinzuschauen.
Genau hingeschaut wird auch bei der Arbeit von Magister Bernadette Maurer-Grubinger. Sie ist Sportpsychologin, Sportneuropsychologin, Neurofeedback-Therapeutin und klinische und Gesundheitspsychologin.
Als Psychologen machen wir gerne Diagnostik. Wir schauen uns die kognitiven Fähigkeiten an, wie sind Reaktionszeiten, wie ist Konzentrationsfähigkeit, auch Gedächtnis, gibt es da Beeinträchtigungen. Und wir vergleichen das dann mit einer Baseline-Diagnostik, also vor der Saison. Das ist so der Optimalfall. Also es geht eigentlich um die ganze Saison, es geht um die Vorbeugung, Prävention, Information natürlich auch viel, Psychoedukation, dass wir die Athleten und Athletinnen auch informieren, was passiert bei einer Gehirnerschütterung, wie verhalte ich mich da am besten, was kann ich dann tun unmittelbar und wie schaut dann auch der Reha-Verlauf aus und der Prozess dann ist Return to Play. Also jetzt bin ich ja selbstständig tätig und da kommen hauptsächlich Eishockeyspieler, muss man sagen, die ich da jetzt betreue. Triathleten habe ich einmal betreut. Früher, wie ich da bei Red Bull im Leistungszentrum war, habe ich alle möglichen Sportarten betreut. Genau, also da war vom Triathlon über Motorsport, auch Skisport natürlich, Kanuten, alle möglichen Sachen. Man denkt häufig an die Kontaktsportarten natürlich, dass so Gehirnerschütterungen vorkommen. Aber es ist auch ja im Reitsport zum Beispiel was häufig vorkommt. Ja, wenn jemand stürzt, wenn da etwas passiert, dann kann es genauso sein. Und es muss auch nicht der direkte Schlag gegen den Kopf sein, der sowas auslöst, sondern es kann ja auch ein Check gegen den Körper eine Gehirnerschütterung auslösen. Und sowas haben wir natürlich auch sehr, sehr häufig. Ja.
Was genau ist eigentlich eine sportassoziierte Gehirnerschütterung? Und wie sehen die Symptome aus der medizinischen und psychologischen Sicht aus?
Durch eine Gehirnerschütterung ist eigentlich eine dramatische Kopfverletzung, ausgelöst meistens durch einen direkten Stoß gegen den Kopf, Hals oder Körper. Dieser Impuls, der auf den Körper auftrifft, wird weitergeleitet an das Hirn, also aufs Hirn übertragen. Und diese Aktivierung der Neurotransmitter- und Stoffwechselreaktionen kann zu einer Schädigung des Blutflusses führen oder der Entzündungsreaktion provozieren. Und das kann verschiedenste Symptome auslösen. Und das Schwierige dabei ist, dass Symptome sofort auftreten können. Es können Symptome verzögert auftreten. Es können Symptome sich erst über Minuten und Stunden entwickeln. Und das macht das Ganze sehr schwierig, um es in ein klinisches Bild zu fassen und es auch vor Ort richtig zu erkennen, hinzuschauen. Und manche Symptome können länger anhalten, können aber auch in mehreren Tagen wieder abklingen. Und was ganz schwierig ist auch für die strukturell denkenden Therapeuten, dass man in standardstrukturellen Bildgebungen keine Anomalien sieht, dass man sieht keine Auffälligkeiten. Und das macht, denke ich, die sportassoziierte Gehirnerschütterung oder Concussion, wie es genannt wird, sehr schwierig zu diagnostizieren.
Von der Symptomatik her ist es ganz breit gefächert, ja, und sehr unspezifisch. Viele Symptome, wie natürlich Kopfschmerzen, ja, die wir alle kennen, die häufig auftreten, Schwindel und benebelt sein. Was häufig auch bleibt oder tendiert zur Chronifizierung, ist Lichtempfindlichkeit, Lärmempfindlichkeit, generell eine verringerte Belastbarkeit. Wenn viel los ist, wenn ich viel Reize verarbeiten muss, ist das sehr, sehr schwierig und herausfordernd für den oder die Betroffene. Es kommt häufiger zu Schlafstörungen, ja, Ein- oder Durchschlafstörungen. Beides ist möglich, das sehen wir unmittelbar nach einer Kopfverletzung, aber auch im langfristigen Verlauf. Und natürlich auch Einschränkungen, dann weitere Einschränkungen bei kognitiven Fähigkeiten, wie zum Beispiel beim Gedächtnis, dass da Lücken entstehen, dass man sich da über die Zeit, das weiß man ja auch, dass nach jahrelangen Gehirnerschütterungen oder nach vielfachen Gehirnerschütterungen auch im höheren Alter dann vermehrt solche Probleme entstehen. Zusätzlich muss man auch bei affektiven Störungen hellhörig werden, ja. Auch in diese Richtung kann es gehen. Es ist nicht nur so, dass man Gedächtnisverlust hat oder da vielleicht Sehschwierigkeiten bekommt, Doppelbilder oder sonst irgendwas, sondern auch im affektiven Bereich, das heißt Angststörungen, Depressionen. Großes Thema ist auch Suizidalität, gerade im höheren Alter dann, wo dann diese ganzen Beeinträchtigungen sehr bewusst werden.
Wie viele Menschen betreffen Gehirnerschütterungen eigentlich und gibt es genaue Zahlen zu diesem Thema in Bezug auf den Leistungssport?
Man gesamt gesehen ist es wahrscheinlich so, dass Gehirnerschütterungen prinzipiell oder die Gehirnerschütterung prinzipiell ein verkanntes Problem ist, oder? Weil Gehirnerschütterung generell 90% der Schädel-Hirn-Traumata ausmacht. Und wenn man globale Zahlen betrachtet, ca. 300 Gehirnerschütterungen auf 100.000 Menschen kommen. Das wäre weltweit jährlich zwischen 22 und 60 Millionen Personen mit einer Gehirnerschütterung. Und das würde in Deutschland 250 bis 300.000 Personen betreffen. Und wir sind in Österreich, was Schädel-Hirn-Traumata anbelangt, von stationären Aufnahmen her ca. bei 24.000 Personen pro Jahr. Da sind wir Nummer 1 in Europa. Deutschland folgt uns kurz danach. Also das ist ein großes Problem. Und prinzipiell sind Kinder, Jugendliche und ältere Personen von Gehirnerschütterungen am meisten betroffen. Die Hochrisikogruppe ist bei Kindern zwischen 11 und 17 Jahren. Und natürlich die ganz Alten, die vielleicht stürzen und ein Schädel-Hirn-Trauma da leiden. Der Sport hat sich in den letzten Jahren halt so entwickelt, dass es bessere Guidelines gibt, genauere Guidelines gibt, man vielleicht auch genauer hinschaut, dadurch auch natürlich mehr findet. Es ist, denke ich, ein Phänomen, das man kennt in der Medizin. Oder wenn man gewisse Themen genauer betrachtet, findet man natürlich auch mehr. Aber ich denke, es ist sicher auch so, dass natürlich Sportarten sich verändern, schneller werden, athletischer werden und das zusätzlich dazu beitragen kann. Man bringt vielleicht mehr Leute in Bewegung, was prinzipiell sehr wichtig und sehr gut ist. Man muss aber natürlich dann auch Verletzungen richtig behandeln. Und natürlich ein geschwollenes Knie, ein verletztes Sprunggelenk ist sichtbar. Ich kann einen Verband anlegen, oder? Um den Kopf wird kein Verband angelegt. Und ich habe trotzdem Symptome, die vielleicht nur ich spüre, aber sonst niemand anders sieht. Und es schwer nachvollziehbar ist, wieso jetzt die Person ein Thema hat auf einmal, oder? Und ich denke, dort genau hinzuschauen ist extrem wichtig und hat sich über die letzten Jahre schon rentiert, dass wir da einfach mehr investieren. Nachdem die sportassoziierte Gehirnerschütterung zu den leichten Schädel-Hirntraumata zählt, ist es so, dass es natürlich immer keine explizite Kennzeichnung für sportassoziierte Gehirnerschütterungen gibt. Amerika und Australien haben sehr gute Zahlen. Dort geht man davon aus, dass ca. 15-20% aller diagnostizierten Sportverletzungen sind Gehirnerschütterungen. Im Highschool-Bereich geht man davon aus, dass es ca. 1,5 bis 3,8 Millionen sportassoziierte Gehirnerschütterungen pro Jahr gibt. Das sind im Highschool-Bereich 15% aller Sportverletzungen. Das ist relativ viel, es kommt doch häufig vor.
Damit es aber erst gar nicht so weit kommt, sollten laut Magister Maurer Grubinger am Anfang jeder Saison neben den sportlichen und medizinischen Tests auch kognitive Baseline-Tests durchgeführt werden.
Es sollte jeder Sportler, vor allem im Kontaktsport, sollte zu Beginn einer Saison eine Baseline-Testung machen. Diese wird ja durchgeführt im körperlichen Bereich, also im medizinischen Bereich wird ja Baseline-Testung durchgeführt. Der Sportmediziner checkt, der Physiotherapeut checkt den Athleten durch oder die Athletin. Und genauso sollte auch der psychologische Teil dabei sein. Ja, genau, sollte man auch hier eine Baseline erheben, damit man dann individuelle Daten hat, die man dann auch im Falle einer Gehirnerschütterung heranziehen kann, damit man es dann vergleichen kann. Die Daten sind einfach sehr, sehr individuell. Jeder Sportler hat eine unterschiedliche Leistungsfähigkeit. Die Reaktionszeiten von den Sportlerinnen unterscheiden sich und alles andere auch. Und dass man da eine gute Aussage treffen kann, braucht man objektive Daten. Und nicht nur objektive Daten, sondern auch individuelle objektive Daten.
Wie sieht diese Baseline-Testung genau aus?
Bei der Baseline-Testung sollte Anamnese erhoben werden. Gab es bereits Gehirnerschütterungen im Laufe der aktiven sportlichen Karriere? Liegen Risikofaktoren vor, wie zum Beispiel Kopfschmerzen oder auch andere Schwierigkeiten wie Schlafstörungen und so weiter. Ja, wie alle Menschen haben natürlich auch die aktiven Sportlerinnen Symptome im alltäglichen Leben. Und da ist wichtig, dass man die vorher schon erhebt und dass diese bekannt sind. Zusätzlich wird dann auch noch zum Beispiel die Reaktionsfähigkeit und Konzentrationsfähigkeit, visuelle Wahrnehmung, also diese kognitiven Funktionen werden auch erhoben. Das ist ein wichtiger Bereich, dass man das vorher auch schon weiß. Es geht um eine Anamnese, um die Erhebung von einer Symptom-Checkliste, dass man da einen guten Überblick hat, was ist bereits vorhanden, was kommt nachher dazu. Und dann auch diesen ganzen kognitiven Bereich dieser Funktionen, dass die erhoben werden. Das ist eigentlich zeitlich relativ rasch auch zu erledigen. Also das braucht eine Stunde oder eineinhalb. Das ist jetzt nicht so viel Aufwand, wie man sich vielleicht denken könnte. Ja. Aber die Psychologie hat eben sehr gute Testverfahren, die auch eine hohe Qualität haben, wo man dann auch gute Aussagen treffen kann.
Neben den Baseline-Tests gibt es weitere wichtige Schritte von der Erkennung einer Gehirnerschütterung bis hin zur Reha.
Wenn man merkt, dass bei einem aktiven Sportler, ja, der doch meistens nur sehr, sehr jung ist, ja, ist es empfohlen, dagegen zu steuern, natürlich unmittelbar, wenn ein Event auftritt, sowieso immer den rausnehmen und das Gehirn ausheilen lassen. Ja. Pause machen und Training machen, soweit möglich. Auch wenn sowas schon auftritt, natürlich begleitend, sich Unterstützung zu holen von bis, also es ist ein sehr breites Feld. Von Psychologen natürlich, die einen da betreuen, Richtung kognitives Training, aber auch mental und auch Selbstsicherheit und so weiter. Das gehört ja alles dazu, ist ja ein großes Feld. Aber auch vielleicht einen Funktionaloptometristen aufzusuchen, da schauen, wenn beim visuellen System Schwierigkeiten sind, entgegenzuwirken und andere Fachrichtungen nur von der medizinischen Seite.
Man muss versuchen, Gehirnerschütterungen zu erkennen, vorab. Wenn man Gehirnerschütterungen erkennt, genauer hinschaut, die Leute aus dem Sport herausnimmt, vom Sport fernhält, beginnt schon die Regeneration des Gehirns. Das heißt, in dem Moment hinzuschauen, die Leute rauszunehmen, zu erkennen, dann habe ich eigentlich die erste therapeutische, wichtigste Maßnahme schon gemacht, dass keine weitere Verletzung passieren kann und dass das Hirn beginnen kann zu regenerieren. Jetzt gibt es in der Praxis zwei Probleme. Es gibt einerseits Unterschätzung der Probleme, dass natürlich Sportler sagen, ich habe es wird einerseits nicht erkannt, weil vielleicht der Betreuer, das Elternteil oder auch der Sportler die Verletzung noch nicht kennt. Oder es gibt auch ein bekanntes Underreporting, das heißt, dass die Leute eher nicht berichten, dass sie eine haben, weil sie vielleicht noch fertig spielen möchten, die Mitspielerinnen nicht im Stich lassen möchten, auf jeden Fall noch ihre Leistung zeigen möchten und Ähnliches, oder? Und das macht das Ganze natürlich schwierig, dass man einerseits die Gehirnerschütterung nicht erkennt und auf der anderen Seite aber ein Underreporting der Symptome stattfindet. Da kommen natürlich dann viele Probleme zusammen, weil beim Nichtberichten ist es oft so, dass natürlich viele meinen, ja, es war ja nur eine leichte Gehirnerschütterung oder es war ja nicht so schlimm. Das macht dann doch in der Praxis rechte Probleme, weil man weiß zum Beispiel, man hat früher immer gemeint, dass zum Beispiel Frauen sich schlechter von Gehirnerschütterungen erholen, aber meistens kommen sie auch viel später in medizinische Versorgung oder kommen zu spät oder später in ein medizinisches Zentrum, das sich darum kümmern kann und rein dadurch, dass ich zu einer verzögerten Zugang habe zur medizinischen Versorgung oder zu spät aus dem Wettkampf oder aus dem Spielgeschehen genommen werde, ist bereits ein Risikofaktor, dass ich schlechter regeneriere bzw. schlechter zurückkommen kann. Und man muss schon sagen, es kommen zunehmend Studien heraus, die zeigen, dass auch wenn medizinisch freigegeben wird nach bestem State of the Art, dass mittlerweile der zerebrale Blutfluss gestört zu sein scheint und dass aber auch regenerative Prozesse im Gehirn doch länger andauern, als man früher gemeint hat. Das heißt, wahrscheinlich ist es auch so, neben allen möglichen vielleicht Langzeitthemen, die in der Fachwelt diskutiert werden, ist es so, dass prinzipiell Regeneration länger braucht. Man hat früher auch immer gesagt, man spricht von einem etwas verlängerten Verlauf bei Kindern, wenn Symptome länger als 28 Tage anhalten und bei Erwachsenen länger als 14 Tage. Mittlerweile ist man schon so weit, dass man bei den Erwachsenen eigentlich auf 28 Tage aufgestockt hat und davon ausgeht, dass wenn Symptome länger als 28 Tage andauern, dass man dann von einem verlängerten Verlauf sprechen kann. Und wenige Prozent, gerade bei Kindern, so circa 5% der Kinder haben nach einem Jahr noch Beschwerden.
Doch wie kann man eine Gehirnerschütterung am besten erkennen?
Da gibt es also ein Concussion Recognition Tool, das heißt CRT. Diese Karten kann man online herunterladen oder sich diese bestellen oder als PDF abspeichern. Dort wird genau gezeigt für Trainer, für Eltern, für Betreuer, was zu tun ist, welche Symptome auffallen können, Fragen, die man dem Sportler stellen kann. Und wenn er diese falsch beantwortet oder ich das Gefühl habe, es ist zwar etwas passiert, aber er gefällt mir nicht wirklich, auf Englisch, if you're in doubt, take him out. Das heißt, wenn ich nicht sicher bin, muss ich den Sportler, die Sportlerin aus dem Geschehen nehmen, um sie erstens vor dem Second Hit zu schützen. Das heißt, wenn das Hirn, ein Schädel-Hirntrauma, eine sportassoziierte Gehirnerschütterung erleidet, im Rahmen dessen in eine Ausnahmesituation kommt, es kommt zum verstärkten Blutfluss, ich kriege eine zelluläre Energiekrise, alles, was dort dranhängt, passiert im Gehirn, und wenn in dieser vulnerablen Zeit ein nochmaliges Trauma passiert, kann es zu schweren Problemen kommen, bis zum Koma oder Tod. Das ist schon mehrfach leider passiert in der Vergangenheit. Bestes Beispiel ist in Kanada. Da haben sie eine Gesetzesänderung auf Basis einer Sportlerin gemacht, die nach dem Second Hit verstorben ist. Da gibt es das Rowan's Law. Und dieses Rowan's Law hat Sportler, Trainer und Eltern dazu verpflichtet, jährlich Fortbildungen für Gehirnerschütterungen zu machen, was natürlich dazu geführt hat, dass man viel mehr in die Breite gekommen ist mit der Information, was zu tun ist im richtigen Moment.
Dennoch nehmen immer wieder Athletinnen und Athleten Gehirnerschütterungen auf die leichte Schulter. Hier werden Coaches in die Pflicht gerufen, ihre Athletinnen und Athleten besser zu schützen.
Wenn ich als Trainer weiß, was eine Gehirnerschütterung macht mit meiner sporttreibenden Person, dann ist diese Person nach der Gehirnerschütterung nicht mehr der beste Spieler. Auch ein Ronaldo, ein Beckham, ein Tom Brady, alle wie sie heißen, wenn die eine Gehirnerschütterung haben, dann können die sie auf ihr Potenzial nicht zurückgreifen. Weil in dem Moment, wo die Gehirnerschütterung passiert ist, kommt es zu folgender Situation. Das Gehirn kommt in einen Ausnahmezustand. Ich vergleiche es oft mit einer Festplatte oder einem Memory Stick, wo zwar alle Dateien oben sind, aber ich habe nur einen kleinen Teil der Dateien zur Verfügung. Zu diesem Zeitpunkt, langsam, Schritt für Schritt, nach mehreren Tagen, kommen die anderen Dateien zurück. Und wenn ich aber eine gestörte Prozessorqualität habe, kann ich auf mein Potenzial, auf meine Leistungen nicht zurückgreifen. Und wenn man das aber nicht versteht, dann habe ich immer das Gefühl, ja, so schlimm ist es nicht, der muss jetzt noch fertig fahren oder fertig trainieren. Da gibt es leider aus Fußball, Eishockey viele Beispiele, wo auch bei WM-Spielen Sportler eine Gehirnerschütterung erlitten haben, bei Champions-League-Spielen Sportlerinnen Gehirnerschütterungen erlitten haben, die haben die Leistung nicht mehr gebracht. Oder wenn ein Fußballspieler beim WM-Finale am Ende den Schiedsrichter nach dem Spielstand fragt, da ist was faul. Und das sind nicht mehr die gleichen, die haben einen leeren Blick, die sind nicht mehr wirklich verfügbar, die sind Hochrisiko, dass sie noch einen Second Hit bekommen oder eine schwere andere Verletzung. Man kann sich auch, wenn ich das Timing nicht habe, wenn ich vielleicht nicht richtig sehe oder irritiert bin, auch ein Kreuzband reißen oder mich anders grob verletzen. Also es sind sehr komplexe Prozesse, die dort ablaufen. Das Wichtigste ist, hinzuschauen, rauszunehmen, und das ist die erste beste Therapie, die ich machen kann, auch als Elternteil, als Trainer. If you're in doubt, take him out. Oder das heißt auch hit, sit out oder ähnliches. Das heißt, die Person gehört raus. Und dann kann ich die entweder einem Gesundheitsdienstleister, einem Arzt oder einem Therapeuten zuschanzen. Und anhand von der CRT-Karte weiß ich genau, das ist zu tun. Und anhand dieser State-of-the-Art-Geschichte ist mal der erste Schritt gemacht. Gesundheitsdienstleister, Mediziner sollten dann nachher innerhalb von 72 Stunden ein Sports Concussion Assessment Tool durchführen, wo Gleichgewicht, Symptome, Erinnerung, Orientierung abgefragt werden, und im Rahmen dessen bekommt man eine gute Idee, in welche Richtung das es geht. Eine hohe Symptombelastung zu Beginn ist ein guter Prädiktor für eine längere Erholungszeit, und das Weiterspielen oder verzögerte Zugang zu Gesundheitsdienstleistern hängt auch direkt mit einer längeren Genesungszeit zusammen.
Was können Sportlerinnen und Sportler machen, um sich auf potenzielle Gehirnerschütterungen vorzubereiten?
Man weiß mittlerweile, dass natürlich unterstützendes Nackentraining, cervicovestibuläres Training, Mundschutz beim Eishockey, viele Sachen präventiv gut wirken. Natürlich, das ist alles gut, aber das Wichtigste ist, die Leute rauszunehmen und regenerieren zu lassen. Manche brauchen länger, manche brauchen weniger lang. Natürlich im Spitzensport schaut man, dass man relativ zeitnah natürlich versucht, maximal zu unterstützen, eine interdisziplinäre Therapie zu machen, also Physiotherapie, Ernährungstherapie, vestibuläres Training, Sportvision Training, alles was dranhängt, das gehört auf jeden Fall im Spitzensport dazu. Und dann natürlich zeitnah ein Return-to-Play-Protokoll für den Spitzensport aufzugleisen, um es Schritt für Schritt wieder zu beginnen, an die Belastung heranzuführen. Und das Gehirn kann prinzipiell nach 10 bis 14 Tagen, nach 14 bis 21 Tagen sehr viele Symptome zurückbilden, und im Rahmen dessen muss man sich halt ein bisschen Zeit lassen. Meistens ist es kein linearer Verlauf, sondern ein paar Schritte nach vor, ein paar Schritte zurück. aber es ist ein sehr dynamisches Return-to-Play immer. Also man muss es immer individuell die Leute dort abholen, wo sie ihre Themen haben, weil es kann natürlich rein körperliche Symptome geben, es kann emotionale Symptome geben, es kann Symptome geben, wo nur der Schlaf gestört ist, es kann Stimmungsschwankungen geben, also je nachdem, welches Areal im Kopf verletzt ist, durch diese Verletzungen oder linearen Verletzungen, die direkt auf die Knochenstruktur auftreten, wo sich das Hirn dann zunehmend verformt, kann es je nach Thema oder je nach Hit oder je nach Aufprall zu verschiedenen Ausfällen kommen.
Welche Supplemente können Athletinnen und Athleten nehmen?
Wir sehen im Sport schon, dass D3, K2, Vitamin D3, Vitamin K2, Omega-3, bis zum gewissen Grad auch Kreatin nicht so schlecht funktionieren, viel Trinken funktioniert. Aber was vor allem ist, dass meistens Ausgangswerte gebraucht werden. Einfach nur pauschal dann reinzuleeren, da bringt wahrscheinlich ein sauberes Return-to-Play und ein sauberes Handling danach sicher mehr, als wenn ich sage, ich verlasse mich nur auf die Supplementationen.
Sich tagelang in einen dunklen Raum einzusperren und zu versuchen zu schlafen, ist laut Dr. Sohm aber nicht die beste Concussion-Regeneration.
Früher hat man immer sehr stark in Kokon-Denken gedacht, Ruhe, dunkel und alles. Mittlerweile ist erwiesen, dass Patienten oder Personen mit Schädel-Hirn-Traumata ihre Aktivität nach einer kurzen Periode zwischen 24 und 48 Stunden mit etwas Ruhe, leichte sportliche Tätigkeiten wieder nachgehen sollten, weil prinzipiell die Bewegung fördert die Reparatur, fördert Neuronenwachstum und ein moderates Maß an körperlicher Bewegung innerhalb der ersten Woche nach der Verletzung reduziert auf jeden Fall auch die Langzeitthemen. Das heißt, ich blute das System, ich komme mehr in Bewegung und darum ermuntert man eher die Personen, also wir, die Sportler, dass sie die ersten 24 bis 48 Stunden vielleicht spazieren gehen, schauen, dass sie das Blaulicht reduzieren, dass sie viel trinken, dass sie die Ernährung anpassen, dass sie schauen, dass sie genug Kalorien zuführen, weil sie natürlich diese Energiekrise im Schädel überbrücken müssen, dass sie ausgewogen essen, dass sie keine Diäten halten, dass sie sehr viel Wasser und ausreichend Flüssigkeit zuführen. Das spielt alles eine Rolle und dann kann man Schritt für Schritt schauen, beginnt man mit einem Return-to-Play-Protokoll, meistens am Fahrradergometer, weil dort natürlich stabile Bedingungen sind. Ich kann das sehr einfach kontrollieren und eine halbe Stunde, 40 Minuten auf dem Fahrradergometer mit 50% der maximalen Herzfrequenz. Wenn das gut funktioniert, kann man am nächsten Tag 75% der maximalen Herzfrequenz mal am Fahrradergometer absolvieren oder ein unterstützendes Krafttraining, Balancetraining, neuroathletisches Training dazugeben und immer kontrollieren, wie reagiert der Patient. Und wenn die Symptome nicht mehr werden, sondern ähnlich oder weniger werden, kann man auf jeden Fall fortfahren. Und sportartspezifisch immer dann, wenn es eigentlich zu einer völligen Symptomfreiheit kommt. Kann man sportartspezifisch wieder einsteigen. Zuerst vielleicht technisch skaten, Fußball spielen oder ähnliches, dann im Team mit Teamkontakt, keine Kopfbälle oder ähnliches und dann Schritt für Schritt wieder weitergehen. Sportart für Sportart, auf internationalem Niveau natürlich immer individuell anpassen muss. Aber eigentlich sollte es so beginnen, noch einmal ganz kurz zusammengefasst, kurze 24 Stunden, 48 Stunden Symptome limitiert bewegen und dann langsam mit dem Return-to-Play-Protokoll starten, am besten auf dem Radergometer und dann aber erst nach kurzem Check, vielleicht noch einmal durch den Therapeuten oder durch den behandelnden Arzt, erst bei Symptomfreiheit sportartspezifisch beginnen. Geht im Schnitt 10 bis 14 Tage und unter 10 bis 14 Tage sollte keiner zurückkommen.
Wenn wir unserem Gehirn auch mit Einschränkungen viel Ruhe gönnen, wenn wir ausreichend schlafen, muss man ja was von der CTE, also chronisch-traumatische Enzephalopathie, ist der Extremfall. Oder von Personen, die sich in diese Richtung bewegen, von der Symptomatik her. Das hilft auch dem Gehirn. Also Stress ist Gift, ja. Stress ist auch für ein geschädigtes Gehirn, ist es natürlich Gift. Und da kann man sehr wohl intervenieren, dass man jemanden aus stressige Situationen bringt, dass jemand genug Schlaf hat, dass jemand da eine Balance hat von Erholung und Belastung, gut mit Nährstoffen versorgt ist, seine Trainings bekommt, seine Therapien, sehr, sehr wahrscheinlich natürlich auch medikamentöse Unterstützung dann bekommt. So kann man das wahrscheinlich eher noch stabilisieren. Aber wenn es dann schon sehr weit fortgeschritten ist, würde ich mal nicht annehmen, dass man das dann wirklich nur so reversibel machen kann. Bei den Jüngeren, die Einschränkungen haben, ist es eine andere Sache. Ja, da ist wirklich empfohlen, dass die vom Sport aussteigen, dass dann nicht zu einer erneuten Gehirnerschütterung kommt und dann auch die Symptome, die sie schon chronifiziert haben, dann auch langsam wieder zurückbilden können. Und da ist sehr wohl einiges möglich, denke ich mal, mit den unterschiedlichsten Therapieformen, dass man da auch wieder Linderung und Verbesserung im Alltag hat und dass auch die Funktionsfähigkeit im Alltag wiederhergestellt ist.
Aus sportpsychologischer Sicht ist auch ein Neurofeedback in der Concussion-Reha sinnvoll.
Das Neurofeedback ist eine interessante Sache, ja, und ist auch hilfreich, weil es direkt am Gehirn ansetzt. Durch das Neurofeedback haben wir Möglichkeiten, unsere Gehirnfunktionen zu beeinflussen und zu verändern. Mit dem Neurofeedback können wir die Zusammenarbeit unterschiedlicher Gehirnregionen stärken und dieser Verletzung ein bisschen entgegenwirken. Das Neurofeedback ist eine Art von Biofeedback. Ja, Biofeedback ist die einfachste Version, wäre so eine Pulsuhr quasi, die man umhat und wo man liest, okay, wie hoch ist mein Puls jetzt gerade. Das Neurofeedback ist eine zentrale Form des Biofeedbacks, wo man EEG-Aktivität, also Hirnaktivität, ableitet. Und über einen Bildschirm, also über visuelles oder auditives Feedback, dann zurückgemeldet bekommt. Ja. Und da kann man eigentlich dann auch einstellen, welche Regionen trainiert werden, welche Bereiche da unterstützt werden. Und kann man von sehr zentraler Stelle da am Training ansetzen.
Das klingt alles sehr vorbildlich und sinnvoll. Doch wie sieht es mit dem Zugang zu solchen Tests und Neuropsychologen aus? Wie viele gibt es in Österreich und kann jeder Athlet, jede Athletin ohne große finanzielle Mittel darauf zurückgreifen?
Nein, ist nach wie vor Herausforderung, muss man sagen. Ja, ist nicht so einfach. Ja. Es ist schon so, dass es gibt immer mehr Awareness. Die Vereine sind sich immer mehr dessen bewusst, dass man da was tun muss, dass man vorsorgen muss. Ja. Es gibt aber nach wie vor viel Bedarf bei der Baseline, dass die ordentlich gemacht wird, dass wirklich Fachpersonen dabei sind, also wie von einem Sportneuropsychologen natürlich idealerweise, weil da wird der Sport, die Anforderungen des Sports mit der Neuropsychologie verbunden, aber dass zumindest ein klinischer Psychologe auch dabei ist, der da Tests macht und der da optimal betreut. Es ist, glaube ich, jedem zugänglich, aber es ist eine große Herausforderung, da was zu finden. Und es gibt in Österreich auch nur, was es gibt, drei Sportneuropsychologen. Genau. Ja, es gibt nur drei Sportneuropsychologen. Wir sind zwar sehr gut verteilt in Wien, Salzburg und Vorarlberg, aber es gibt nur drei. Ja. Und natürlich ist es auch die finanzielle Sache, dass ein Verein da nicht so viel investiert und sich da nicht die Fachpersonen engagiert, muss man schon auch sagen.
Hier stellt sich natürlich die Frage, ob bestimmte Sportarten verändert werden sollten, um die Athletinnen und Athleten mehr zu schützen. Herr Dr. Sohm ist hier anderer Meinung.
Es gibt Untersuchungen, dass zum Beispiel erhöhte Protection bei männlichen Profisportlern weniger bringt, weil die dann noch härter zusammengehen. Die denken, jetzt habe ich eh mehr Schutz, oder? Wenn ich jetzt einen Zahnschutz habe und ich mache ein hartes Tackle, dann kann ich eh mehr abfangen, oder? Oder wenn ich jetzt noch einen super Helm habe, dann kann ich noch härter tacklen, oder? Es führt eher zu aggressiveren Spielweise, vor allem bei Männern mehr als bei Frauen, weil die natürlich dann denken, jetzt bin ich eh noch mehr protected, aber am Ende der Helm verhindert keine Concussion, oder? Sondern der Helm verhindert vielleicht, dass ich eine schwerere, knöcherne, ähnliche Verletzung habe, aber es kann nur gewisse Energien abfedern, oder?
Erst in den vergangenen Jahren wurde vermehrt in die Forschung zum Thema Langzeitfolgen durch Gehirnerschütterungen investiert. Besonders interessant war dabei eine Studie von US-Wissenschaftlern aus dem Jahr 2017, die neue Indizien für einen Zusammenhang zwischen schweren Kopfverletzungen und American Football gefunden haben. Dabei untersuchten sie 111 Gehirne verstorbener NFL-Spieler und fanden heraus, dass 110 von ihnen eine schwere CTE aufwiesen. Bei der sogenannten chronisch-traumatischen Enzephalopathie, kurz CTE, handelt es sich um eine neurodegenerative Erkrankung, bei der im Laufe der Zeit Hirnzellen abgebaut werden, unter anderem durch wiederholte Kopfverletzungen wie Gehirnerschütterungen. CTE kann aber erst post-mortem am Längsschnitt des Gehirns festgestellt werden. Symptome einer CTE sind zum Beispiel Demenz, Depression, Reizbarkeit, Aggressivität, Selbstmordgedanken, Schwierigkeiten beim Planen, Organisieren oder Sprechen und vieles mehr. Bislang gibt es für CTE keine Heilung. Es können lediglich die Stimmungssymptome behandelt werden. Ärzte sind sich aber unsicher, warum es bei manchen Athletinnen und Athleten durch Kopfverletzungen zu CTE kommt und bei anderen nicht. Schweres CTI wurde 2017 auch beim verstorbenen NFL-Star Aaron Hernandez festgestellt. Der 27-jährige Footballspieler saß am Ende seiner Karriere wegen Mordes lebenslänglich im Gefängnis ohne Parole. Genau vor 8 Jahren beging er in seiner Zelle Suizid. Nach einer Obduktion fand man heraus, dass sein Gehirn CTI im Stadium 3, also der zweithöchsten Stufe, aufwies. So etwas haben Forscher zuvor nur bei Senioren bzw. Menschen frühestens ab Mitte 60 festgestellt. Besonders besorgniserregend war bei Aaron Hernandez die Veränderung seiner Persönlichkeit und das gestiegene aggressive Verhalten in den letzten Jahren bzw. Monaten vor seinem Tod.
Also wenn es zu Persönlichkeitsveränderungen kommt, die sich ja häufig in dem Fall durch Aggressivität oder Enthemmung zeigen, ist das ein Alarmzeichen auf alle Fälle. Also da sollten alle Alarmglocken schrillen. Das kann auf alle Fälle natürlich durch Gehirnerschütterung vorkommen. Wir wissen ja von schwereren Schädelhirntraumen, dass es zu Persönlichkeitsveränderungen kommen kann. Vor allem, wenn es im frontalen Bereich zu einer Schädigung kommt, ja, oder wenn man sich das Gehirn so vorstellt, so im unteren frontalen Bereich sozusagen, kommt sehr, sehr häufig zu einer Veränderung der Persönlichkeit. Und natürlich sollten da sofort Konsequenzen gezogen werden und muss man da den Athleten oder die Athletin unterstützen. Durch dieses Gehirn, wo man ja weiß, dass es mit der Zeit auch wirklich schrumpft, ja, wo Zellen absterben. Zellen sterben bei jeder geringen Gehirnerschütterung schon ab. Und wenn es vielfach stattfindet, auch wenn es so subconcussive blows sind, ja, die man eigentlich gar nicht so registriert, die gar nicht so betreut werden, weiß man inzwischen, dass die auch einen Impact haben, dass die auch Auswirkungen haben auf das Gehirn und dass es da auch zu degenerativen Vorgängen kommt. Und gerade durch das Schrumpfen, durch das Absterben von Zellen und auch durch die verlorene Verbindung, also diese Konnektivität, die da auch gestört ist im Gehirn, kommt es natürlich zu Einschränkungen. Und das merkt man auch bei exekutiven Funktionen, dass Aggressivität auftritt, dass es schwieriger ist, sich zu steuern, zu planen und sich da auch zu inhibieren zum Beispiel, ja. Mir ist es ganz wichtig, dass man da unterscheidet zwischen einer akuten Gehirnerschütterung, wo die Symptome auf alle Fälle, wenn man richtig agiert, reversibel sind, auch bei einem Post-Concussion-Syndrom, also bei einer verlängerten Symptomatik, wo sich das dann vielleicht auch ein bisschen chronifiziert. Aber dann, wo man wirklich weiß, dass das Gehirn schrumpft und dass da ein größerer Teil vom Gehirn beeinträchtigt ist und dass es dann auch in die demenzielle Richtung geht, das ist bei der CTE. Und das ist wirklich ein geringer Prozentteil. Es ist nicht so, dass die meisten Sportler wirklich CTE kriegen.
Obwohl es so viele Informationen zu den Folgen von Gehirnerschütterungen und Maßnahmen zur Erkennung solcher Verletzungen gibt, werden diese heute dennoch in bestimmten Fällen zu wenig ernst genommen. Wie zum Beispiel beim NFL-Spieler Tua Tagovailoa, der wenige Tage nach einer Gehirnerschütterung bereits wieder am Platz stand und erneut schwere Schläge zum Kopf erleiden musste.
Am Ende geht es darum, eine Erkrankung ordentlich zu diagnostizieren, um diese sowohl in Köpfe der Trainer, in Köpfe der Sportler, in Köpfe des medizinischen Fachpersonals und in Köpfe der Fans zu bekommen. Und wenn man das weiß, dass eigentlich das eine ernstzunehmende Verletzung ist, ist es klar, wie wenn jemand einen Kreuzbandriss hat beim Skifahren, dass der eine gewisse Zeit raus ist. Und wenn man, und man macht indirekt über dieses Prozedere, wie es auch bei ihm war, immer Druck und man pflegt das Heldentum. Nur man sieht diese Helden vielleicht 20 Jahre später nicht. Und das Problem ist, oder wenn ein Radsportler heroisch bei irgendeiner Tour fällt, der Helm gespalten mit blutendem Kopf ins Ziel fahren, wird natürlich diese Bilder werden gefeiert. Aber natürlich, wie er dann vielleicht später in der Reha seine Probleme hat oder seine Sprachstörungen oder ähnliches, wird nicht gefeiert oder nicht mehr gezeigt. Und dass dieses Problem ist, dass dieses Aufbauschen natürlich jedem sagt, ja, es war ja eh nur eine leichte oder so schlimm war es dann nicht. Es ist aber auch sehr oft sehr anspruchsvoll für das medizinische Fachpersonal, zu einer sauberen und guten Diagnose zu kommen und auch die gesamten Systeme abzufragen. Weil man hat doch gesehen zum Beispiel, dass die Sportler werden dann zu gut und sie adaptieren zu stark. Und da einerseits machen sie ein Underreporting, weil sie natürlich spielen möchten, ist klar. Weil es um Geld geht, um Prämien geht, um Druck geht, um Ähnliches. Und stehen natürlich dadurch ihre Gesundheit selbst im Weg. Und andererseits ist es so, dass sie natürlich, Profis werden besser, wenn ich mit ihnen immer die gleiche Übung mache. Das heißt, ich muss natürlich auch Übungen finden, Fragen finden, Testungen finden, die einerseits objektiv testbar sind und die Leute mich nicht bescheißen können als Therapeut. Darum sind wir in den letzten Jahren oder den letzten Jahren in letzter Zeit vermehrt vor allem auf visuelle Themen gekommen. Wir arbeiten mit Sports Vision Spezialisten zusammen, welche helfen, da genau Augenmuskeltraining, Augenmuskeltestungen zu machen, Pupillentestungen zu machen, um einfach objektivierbare Messungen zu haben, welche wir den Athleten dann zeigen können und sagen können, schau, du fühlst dich, wie du dich fühlst, aber dein System zeigt an, dass etwas nicht passt. Und das kann man auch nicht underreporten, oder wenn Augen flattern, wenn Augen sich schneller öffnen oder schneller schließen, die Pupille, das kann ich nicht bewusst kontrollieren. Und die Richtung sollte sich in die Richtung gehen, saubere okulomotorische, vestibulo-okulomotorische Testungen zu machen, um dann natürlich auch dem einerseits dem Athleten zeigen zu können, schau, ich denke, dass bei dir etwas nicht in Ordnung ist. Schau dir das nochmal genau an oder wenn man gewisse Testungen macht, kommt ja auf einmal drauf, hu, eigentlich ist es wirklich so. Wenn man dann mit ihm arbeitet, dann bemerkt man, dass Schritt für Schritt Funktionen zurückkommen und es bestärkt ihn natürlich auch im gemeinsamen Handeln, weil alles, was wir tun, ist ja im Sinne für den Athleten. Wir möchten ihm ja nicht im Wege stehen, sondern wir sehen, dass ein Problem da ist und versuchen, das Problem sauber mit ihm zu lösen.
Geschichten wie jener dieser zwei NFL-Spieler oder Stories aus anderen Sportarten wie zum Beispiel der National Hockey League, wo Eishockey-Star Sidney Crosby in seiner Karriere bereits 114 Spiele aufgrund von Gehirnerschütterungen verpasste, sind auch für Magister Maura Grubinger besorgniserregend. Was würden Sie solchen Sportlerinnen und Sportlern empfehlen? Sollten sie eventuell in Betracht ziehen, ihre Karriere zu beenden, um ihre Gesundheit zu schützen?
Ja, da kann man sich auf alle Fälle Sorgen machen. Es ist schwierig zu sagen, wie viel reicht oder wie viel es braucht, dass man wirklich eine Karriere beenden muss oder soll oder wo es sehr angeraten ist, dass man die Karriere beendet. Es gibt Sportler, die haben bei der ersten Gehirnerschütterung schon solche heftigen Symptome, die so lange andauern, dass die teilweise ein halbes Jahr brauchen, um wieder ins Spielgeschehen oder auf eine Wettkampfebene zurückzukehren. Ja. Und wenn man hört, dass jemand so viele Kopfverletzungen gehabt hat, dann ist das sehr besorgniserregend. Ja. Vor allem kann man sich nicht vorstellen, dass das im Hirn keine bleibenden Schäden hinterlässt. Ja, wo wir von Studien wissen, dass nach der dritten Gehirnerschütterung es schon zu bleibenden Einschränkungen auf kognitiver Ebene kommt. Ja. Dann kann man sich vorstellen, was nach so vielen Ereignissen im Kopf los ist. Und auch wenn jemand so oft eine Gehirnerschütterung hat, kann man davon ausgehen, dass der den nicht immer voll auskuriert. Der wird nicht immer seine Woche oder seine 2 Wochen Pause machen. Der wird nicht immer ein wirklich schönes, stufenweises Return to Play haben, wo man jeden Tag schaut, kann man die Belastung erhöhen auf körperlicher, auf mentaler, auf kognitiver Ebene und verträgt der oder die Sportlerin das auch, ja, oder treten wieder erneut Symptome auf. Das ist ja das A und O, dass man nicht sofort wieder zurückgeht, sondern dass man dem Gehirn Zeit gibt, sich zu regenerieren. Das Gehirn leistet Unglaubliches, ja, und regeneriert sich wirklich sehr, sehr häufig, aber es braucht Zeit dafür. Und es dauert länger, als wir es von außen sehen. Von Untersuchungen weiß man, dass das Gehirn länger braucht, auch wenn keine Kopfschmerzen mehr vorhanden sind, kein Schwindel und vielleicht auch schon die komplexe Reaktionsfähigkeit wieder in Ordnung ist. Im Gehirn ist noch nicht wieder 100%, es ist noch nicht wieder 100% funktionsfähig oder es ist noch nicht da, wo es vorher war. Und von daher ist es wichtig, dass man wirklich sich zumindest die Pause nimmt, bis der Athlet oder die Athletin unauffällig ist und wieder ganz gut und gesund zurückkehrt, dass man wieder von einer guten Baseline starten kann. Sonst kommt noch eine Gehirnerschütterung und noch einer und man startet von immer am schlechteren Level weg. Ja. Und genau in so einer vulnerablen Phase, wo sich das Gehirn gerade befindet nach einer Gehirnerschütterung, ist natürlich besonders verletzlich. Ja. Und es ist natürlich besonders ungünstig, wenn da wieder was passiert.
Keine Millionen ersetzt dein Gehirn. Gebrochen. Ein Arm kann oft brechen, ein Arm kann oft repariert werden. Wenn ich da oben das Problem längerfristig ständig wieder abbekomme, da gibt es keine Reparatur. Weil das ist das Wertvollste, was da ist. Wenn das nicht funktioniert, dann habe ich nichts mehr. Und viele Sportler und Sportler berichten das, oder? Wenn ich das gewusst hätte, das, ich würde alles eintauschen, alle meine Medaillen, wenn ich wieder gehen könnte. Ich würde alles eintauschen, wenn ich wieder einen klaren Gedanken haben könnte. Ich würde alles eintauschen, wenn mein Kind wieder mich kennen würde, wie ich früher war. Der Ruhm, die Ehre und alles ist zwar nett und alles so Hollywood-like, aber am Ende die Gesundheit overall.
Ich würde mir wünschen, dass die Sportler und Sportlerinnen Zugang haben zu einer optimalen Betreuung. Dass das jemand organisiert und dass auch die Vereine da Verantwortung übernehmen, eine möglichst optimale Betreuung zu bieten und da schaut, dass das möglichst gut ausgeheilt wird. Und was ich mir auch wünschen würde, ist, dass es Regelungen gibt, dass es wirklich Standards gibt, nach denen so eine Verletzung abgehandelt wird. Man kann den Betroffenen keine Verantwortung geben, direkt am Spielfeld. Man kann auch den Trainern keine Verantwortung geben. In der Hitze des Gefechts kann keiner entscheiden und sagen, aufzeigen, hey, ich habe jetzt eine Gehirnerschütterung, ich gehe jetzt einmal raus, ja, und mache das freiwillig. Solche Sachen gehen unter. Und da braucht es Protokolle und Entscheidungsbäume und externe Personen, die dann sagen, da war etwas, da war ein Impact oder da war ein Ereignis, das müssen wir uns genauer anschauen. Und wenn wir da einen Verdacht haben, dann nehmen wir die Personen raus und dann schauen wir, dass sie die wieder regenerieren können, bevor sie wieder spielen.
Dem stimmen auch die österreichischen Athleten Andreas Wiedergut, Klara Korn und Darko Banovic zu.
Vor 15 Jahren hat es wahrscheinlich noch gar keine Gehirnerschütterung gegeben, wenn man ist, okay, hast du das ja an. Es gehört aber definitiv drauf geschaut, dass man da einfach, ja, weil es schwerwiegende Folgen haben kann, einfach. Ja.
Also ich würde mir wünschen, dass dieses Thema ernst genommen wird, auch wenn man nur eine leichte Gehirnerschütterung hat oder nur einen Verdacht auf eine Gehirnerschütterung, weil es ein Thema ist, mit dem nicht zu spaßen ist, weil es einfach im Leben nachträglich enorme Auswirkungen haben kann, wenn das nicht behandelt wird oder nicht beachtet wird. Deswegen fände ich es gut oder fände ich es extrem wichtig, dass man auch aufgeklärt wird darüber, schon in jungem Alter, wie man handeln kann, was man tun kann oder wo man sich Hilfe holen kann, beziehungsweise ärztlichen Rat, wo da die Anlaufstellen sind. Das wäre sehr wichtig.
Was ich mir wünschen würde, dass mir jemand damals der mich ein bisschen mehr aufgeklärt hätte, was Gehirnerschütterungen für Folgeschäden haben, ja, dass du halt mit der Zeit vergesslich wirst, ja, oder teilweise lassen die Trainer, unerfahrene Trainer, die Athleten zu viel Sparring machen und da lässt man halt seine Karriere im Gym und man darf nicht vergessen, es gibt noch ein Leben danach. Ja, das heißt, die Karriere ist mit 35, 38 fertig und dann hast du noch weitere 30, 40 Jahre, du wirst ja nicht als Dementer, weißt du, deinen Kindern eine Last sein, ja.
Gehirnerschütterungen im Sport werden auch in Zukunft ein großes Thema bleiben. Wichtig ist es, dass Menschen für dieses Thema sensibilisiert werden und Informationen über Prävention, Erkennung und Behandlung von Kopfverletzungen erhalten, damit die sportliche Leidenschaft im Alter weniger Leiden schafft und Athletinnen und Athleten nach ihrer Karriere mit genauso viel Freude an der Bewegung teilhaben können.